Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Eva Quadbeck begrüßen, Chefredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, intime Kennerin der deutschen Politik, die schon viele Krisen erlebt hat, viele echte, vielleicht noch mehr, die am Ende nur politisches Theater waren. Wenn also jemand wie Sie jetzt sagt, die Regierung schaut gerade panisch auf Umfragewerte, alles dramatisch abgeschmiert, die sind richtig im Panikmodus, dann müssen wir reden, denn die richtigen Zumutungen, glaube ich, kommen ja erst noch. Herzlich willkommen, freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, noch so ein Satz von Eva Quadbeck und man könnte auf die Idee kommen, dass sie dabei auch an den SPD-Fraktionschef, an Matthias Miersch gedacht hat, der heute unser Gast ist. Und der Satz lautet, wenn man das alles so von außen betrachtet, wenn man sieht, wie es kreuz und quer läuft, wenn man sieht, wer der wen ausbremst und wie, dann fragt man sich manchmal, haben die eigentlich den Schuss gehört? Es sind entscheidende Tage in dieser Regierung, Haushalt, neue Rekordschulden, atemberaubend allein die Zinszahlungen. Im Jahr 2030, so eine Zahl, die ich heute aufgeschnappt habe, fast 80 Milliarden nur für Zinsen. Und er mittendrin mit einer Menge Verantwortung und einer Menge Ärger, weil ihn irgendjemand so missverstanden hat, dass er angeblich noch mehr schulden möchte. Und wir wollen natürlich auch wissen, brüllt der Kanzler oder brüllt er nicht? Und wenn ja, wie brüllt er? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und es ist schön, dass Rüdiger von Fritsch heute unser Gast ist, ehemaliger deutscher Top-Diplomat, der seinen Dienst in Moskau, glaube ich, ausgerechnet antrat, als Putin die Krim überfallen hat, 2014, und der über sein Verständnis von Diplomatie mal ein sehr schönes Bild benutzt hat. Diplomatie ist die Fähigkeit, die Bulldogge so lange zu streicheln, bis der Maulkorb fertig ist. Sein wahres Talent allerdings fördert, wie ich finde, erst jetzt seinen Ruhestand zutage, nämlich einen großartigen Erzähler, der sich jetzt an seine bewegte Familiengeschichte herangetraut hat. Nicht einfach, glaube ich. Die Spur führt ins Baltikum, führt nach Litauen, führt in Erzählungen einer wunderbaren, friedlichen, schönen Kindheit in versunkenen Ländern, so beschreibt er das. Das ist die Seite der Mutter. Und dann ist da die andere, die seines Vaters, der schon Ende der 1920er Jahre in die NSDAP eintritt und glühender Nationalsozialist bleibt bis zum Ende. Und auf die Frage an seine Mutter, warum sie das einfach alles so hingenommen hat, sagt seine Mutter in diesem grandiosen Buch, ich weiß, dass viel Schlimmes passiert ist, aber die Liebe war so groß. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke.
Ja, Herr Miersch, vielleicht heute ausnahmsweise nicht mit der Frage beginnen, sondern ich würde Ihnen gerne was vorspielen. Christian von Stetten kennen Sie?
Ja, sehr gut.
Das ist der Chef des Parlamentskreises Mittelstand. Guter Mann, oder?
Also bestimmt auch ein guter Politiker, aber inhaltlich sind wir teilweise Meilen auseinander.
Ja, aber bei dem, was gleich kommt.
Er hat eine sehr wichtige Funktion im Übrigen, klar, weil genau. Der Mittelstandskreis ist eine sehr, sehr große Gruppierung innerhalb der CDU-Fraktion. Insofern, ich glaube, ich weiß, was Sie mir jetzt vorspielen.
Ja, das ist schon sehr wichtig. Das heißt, was der sagt, hat Gewicht und ist.
Ich würde das nicht unterschätzen.
Ja, und hat da vielleicht auch recht. Wir hören mal zusammen rein.
Was glauben Sie denn, wie lange hält diese Regierung noch durch?
Naja, also zumindest keine 4 Jahre.
Keine 4 Jahre?
Ja, ganz sicher nicht.
Heißt, was ist so Ihre Prognose Ende des Jahres? Geben Sie mal Bestandsaufnahme. November 2026, wo stehen wir da?
Naja, es sind 3 Parteien. Wenn man die CDU und CSU jetzt zusammennimmt, sind es 2 Parteien mit der SPD. Sie passen am Ende des Tages einfach nicht zusammen. Wenn die jetzt schon wieder über neue Schulden diskutieren, über höhere Steuern, dann geht es eben in die völlig falsche Richtung. Und wenn man am Ende des Tages zum Ergebnis kommt, dass diese 2 Parteien nicht zusammen können und das Land nicht nach vorne bringen können, dann bringt es auch nichts, jetzt 3 Jahre jeden Monat noch nach Berlin zu fahren, um das Ding zu verwalten. Diesen Abgrund dürfen wir nicht verwalten, diesen Absturz. Wir brauchen diese Reform. Und ansonsten muss man sich in die Augen schauen und sagen, war ein Versuch wert, aber wir beenden das. Die Bürger müssen das neu entscheiden.
Bevor wir Herrn Miersch fragen, Frau Quadbeck, haben Sie schon mal was Resignierteres gehört in diesen Tagen als das?
Nee, und so deutlich formuliert das auch niemand. Aber die Sorge, dass diese Regierung in noch schwereres Fahrwasser kommen könnte, als sie es jetzt auch schon ist mit den vielen Debatten. Die gibt es natürlich. Insbesondere sollten die Wahlen in Ostdeutschland besonders schlecht ausgehen aus Sicht von Union und SPD. Und wenn man eben jetzt auch noch auf die Umfragewerte schaut, die ja noch mal runtergegangen sind. Die AfD führt inzwischen in allen Umfragen bundesweit Und in der ersten Umfrage wird ihr auch mehr Lösungskompetenz zugetraut als der Union. Und das sorgt dann eben auch für Panik im Regierungslager.
Und die SPD steht gemeinsam mit der Linkspartei heute bei 12%.
Und so. Und Herr von Stetten ist natürlich eine gewichtige Stimme in der Fraktion, aber er ist auch ein Solitär in dem, was er sagt. Ich höre aber durchaus nicht auf der Bühne, aber im Hintergrund große Sorgen, die nicht so prononciert formuliert werden, wie Herr Stetten das da gerade getan hat. Aber wo man dann schon die Sorge hat, dass es dann eben genau im Herbst einen Koalitionspartner die Nerven verlieren könnte nach den Landtagswahlen.
Herr Mirsch, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Ich habe ja nur aus dem, was ich hier so mitkriege, ein anderes Gefühl. Ich denke mal, Sie sind sich, also nicht nur Sie, sondern Sie als Regierung, sind sich Ihrer Verantwortung bewusst. Und ich habe von außen betrachtet schon das Gefühl, da gibt's jetzt im Moment sowas wie einen Aufbruch, da gibt's das Bemühen, was zu tun. Wenn ich das dann höre, das fällt dann weit auseinander. Das macht keinen Mut.
Ich habe mich ehrlicherweise richtig geärgert, weil wir müssen mit solchen Äußerungen, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und alle, die ich zumindest im Koalitionsausschuss erlebe, auch von CDU, CSU und gerade meine Pendants, Jens Spahn und Alexander Hoffmann von der CSU, wir wissen um unsere Verantwortung. Und ich finde auch das Bild, was er zeichnet, man passe nicht zusammen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein über die Regierung im letzten Jahr, aber wir haben eine Menge auch schon beschlossen. Ich denke mal an große Themen, wie wir das Thema Wehrdienst beispielsweise angegangen sind, die Bürgergeldreform, aber auch die Frage über das sogenannte Sondervermögen. All diese Dinge, die ja durchaus umstritten waren, die gemeinsame europäische Asylpolitik, wo die Ampel sich fast zerlegt hat, all das haben wir in dieser großen Koalition jetzt auf den Weg gebracht. Und wir haben jetzt, finde ich, auch seit heute die weiteren Schritte, wenn es um den Haushalt geht und beispielsweise auch die Krankenreform. Insofern,
kommen wir gleich noch
insofern
drauf.
Wäre ich immer vorsichtig, hier schon die Abgesänge zu machen. Ich will auch darauf hinweisen, es ist hochfahrlässig. Denn was will ich denn dann tun? Will ich einfach die Wählerinnen und Wähler wieder fragen, Neuwahlen? Oder will man unter Umständen in eine Minderheitsregierung, die garantiert nicht stabiler ist?
Hochfahrlässig, haben Sie gerade gesagt. Okay, was ist dann das? Schauen Sie mal.
Was fehlt in dieser Bundesregierung, ich will das mal offen sagen, das ist ein Plan eigentlich, wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein? Das heißt, welche Branchen, welche Bereiche müssen wir jetzt auch stärken und vor allen Dingen mit Innovationen auch und Fördergelder auch versorgen, damit diese Standorte gesichert werden können und vor allen Dingen auch für die Beschäftigten klar ist, welcher Standort, welcher Bereich in Chemie, Automobil und Stahl bleibt denn auch an welchem Standort erhalten? Dafür braucht es meines Erachtens einen guten Plan.
So, und da sagt eine Ministerin ihres Gewichts, ja, die wirklich bedeutsam ist für dieses Kabinett, Chefin der SPD, die den größten Einzeletat, glaube ich, verwaltet, die sagt, wir haben keinen Plan.
Na, das muss man im Zusammenhang sehen.
Ich habe schon, deswegen haben wir bewusst extra den Kontext gezeigt, aber das macht es am Ende trotzdem nicht optimistischer.
Naja, also sie hat erstens überhaupt nicht die Koalition in Frage gestellt, sondern sie hat gesagt, wir ringen um viele Fragen. Und zum Beispiel in der Villa Borsig war die Frage, welche Rolle spielt zum Beispiel zukünftig Stahl in Deutschland?
Nee, das ist
und da gibt es unterschiedliche Auffassungen und das ist der Plan, den sie meint.
Ja.
Wollen wir eine Industrie weiter in Deutschland oder wollen wir sie nicht? Das sind große Fragen, die teilweise auch von den Koalitionspartnern unterschiedlich beantwortet werden. Und was Bärbel Baas möchte, ist durchaus eine Grundlage, weil davon leitet sich beispielsweise ab, wie wir die Stahlindustrie auch stützen.
Der Punkt ist, Sie sind jetzt seit einem Jahr im Amt. Und als Bürger dieses Landes will ich nicht auf der Bühne von der Arbeitsministerin, von der SPD-Chefin die rhetorische Frage hören, welchen Plan haben wir eigentlich?
Naja, die Frage ist
aber... Verstehen Sie, die Frage haben die Bürger selber.
Ich verstehe das, aber...
Und es gibt da draußen, wir verlieren gerade 10.000 Industriejobs jeden Monat. Wir haben heute die Meldung bekommen, dass wir im Moment in der Situation sind, dass mehr Jobs abgebaut werden, als neue hinzukommen. Das heißt, da bewegt sich wirklich was in die definitiv falsche Richtung. Und dann steht da die Arbeitsministerin und sagt, wir haben keinen Plan. Ja, das trägt nicht zu meiner, wie soll man sagen, zu meinem Optimismus bei.
Aber man darf, finde ich, auch nicht einfach irgendwas überdecken. Und das, was Bärbel Baas, das war ja auf einer Tagung, wo es genau um die Industriearbeitsplätze der Zukunft ging. Und die Frage ist zum Beispiel, wie können wir diese Industrie weiter in Deutschland sichern? Und wir haben zum Beispiel über die Frage gerungen, sollen wir zum Beispiel bei der Frage Automobilindustrie einen festen Satz, der Automobilhersteller, wollen wir die verpflichten, einen festen Satz grünen Stahl zu verarbeiten. Das war in dieser Villa-Borsig-Diskussion eine große Diskussion untereinander. Und das hat sie offengelegt, dass wir darüber streiten. Und ich glaube, das darf man als Politiker auch sagen, dass wir
ja, bei bestimmten
Dinge ringen und noch nicht einen vereinbarten Plan haben.
Ich mag das ja, wenn Politiker ehrlich sind, kommt da nicht so oft vor. Also im Sinne von, dass sie alles sozusagen so sagen, was sie wirklich wissen und denken. Das dürfen sie auch gar nicht, das verstehe ich ja auch. Sie hatten ja auch so einen ehrlichen Moment, über den reden wir auch gleich nochmal. Ich würde trotzdem gerne...
Hoffentlich nur einen ehrlichen Moment.
Nein, ich meine in der Kommunikation, Sie haben mich schon verstanden. Sie sind ein sehr ehrlicher Mensch, das weiß ich noch. Aber Frau Kottwig, wenn man sowas hört, diese Art von Kommunikation, auch den Kanzler jetzt, der sagt, naja, die Rente, das wird allenfalls nochmal eine Basisabsicherung sein. Sie stöhnen schon, wenn ich das zitiere. Ich frage mich, da sind ja Leute am Werk, die arbeiten hart und die arbeiten auch seriös und die strengen sich wirklich an. Und dann kommt in der Kommunikation das raus. Und dann höre ich, dass dieser Satz von der Basisabsicherung, noch mit dem Zusatz allenfalls, das ist ihm nicht rausgerutscht, der stand im Skript. Ja. Er stand da so drin. Wie kann sowas sein?
Ja, da würde ich immer sagen, dass es dann denjenigen, die das Skript gelesen haben, auch echt durchgerutscht, dass man das so nicht formulieren sollte. Wo Merz ja recht hatte, das wissen wir seit 20, 25 Jahren, dass wer sich allein auf die gesetzliche Rente verlässt,
absolut,
im Zweifelsfall nicht gut leben kann im Alter. Und deshalb gibt es ja auch von Riester-Rente über Betriebsrenten gibt es alle möglichen Dinge. Das Problem ist tatsächlich diese Formulierung, allenfalls steht dafür, dass er tatsächlich, das Wort steht dafür, dass man existenziell etwas in Frage stellt. Und die Basisrente umweht dann eben so der Hauch von Sozialversicherung. Und das ist natürlich nicht gut. Und was dann aber auch nicht gut ist, wenn die SPD dann hingeht und sagt, ja, der will hier die Rente abschmelzen und das machen wir nicht mit. Und also dann so voll da drauf geht, anstatt, da könnte dann auch mal ein
maximaler Widerstand und maximal, so erbitterter Widerstand.
Da ich dachte,
oh mein Gott.
Natürlich ist es nicht die Rolle der SPD, die verbalen Entgleisungen des Kanzlers richtig zu stellen, aber die SPD könnte in so einem Moment einfach mal ein bisschen defensiver sein und dann der Union vielleicht überlassen, die Dinge zu erklären. Also das, was er da gemacht hat, was er da gesagt hat, das war wirklich total unklug und hat sicherlich auch weite Teile der Bevölkerung verunsichert. Vor allen Dingen verunsichert es auch die Falschen, weil das verunsichert dann oft die Rentner von heute, die sowieso nicht davon betroffen wären. Aber all sowas muss man dazu sagen.
So wie auch der Satz, wir haben keinen Plan, Menschen verunsichert und den dann wieder einzufangen. Das ist, versuchen Sie ja jetzt heute Abend, das ist wahnsinnig schwer. Villa Borsig, Sie haben es gerade gesagt, Herr Miersch, um jetzt zum heiteren Teil des Abends zu kommen. Was war da los?
Es war, erstens war ich nur einen Tag da.
Aber Sie waren
die
da.
Die Parteivorsitzenden
waren Sie an dem
haben ja
Tag
Samstag miteinander gesessen.
War das
und
der
auch
Anschreitag
gerungen.
Oder war das der?
Sie wollen jetzt Details und
die Wahrheit. Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind immer so ehrlich.
Ja, aber dazu gehört eben auch, dass man eine Vertrauensatmosphäre schafft, gerade im Koalitionsausschuss.
Genau.
Und was man immer sagen kann, ist, es wird ja so gesagt, da sitzen die dann zusammen und irgendwas wird abgedealt. Nein, da sitzen alles Menschen, die feste politische Grundüberzeugungen haben. Und dann kann es auch wirklich richtig zur Auseinandersetzung inhaltlicher Art kommen. Und wir sind alles Menschen. Und da kann es auch mal emotional werden. Und insofern war das auch eine solche Sitzung, jedenfalls zeitweise. Und ich glaube, das zeichnet uns alle aus, dass wir dann danach, auch wenn man gestritten hat, durchaus wieder anerkennt, wir haben hier eine große Verantwortung und da bin ich mir ganz sicher, dass das für alle, die in diesem Saal da waren, auch gilt.
Wir sind ja nur so neugierig und so ein bisschen Politik-Gossip ist ja immer so interessant. Waren Sie da an dem Tag, als es passierte?
Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie der erste Tag gewesen ist, aber der zweite Tag war durchaus, gab auch Kontroversen.
Okay, also Sie waren da. Also und wie ist es, wenn Merz laut wird? Schreit er dann? Er hat ja gesagt, er brüllt niemanden an.
Herr Lanz, ich schätze Sie außerordentlich, aber bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich wirklich daran halte.
Ja.
Wir brauchen eine Sphäre, wo wir uns wirklich vertrauen.
Ja,
und deswegen werde ich hier auch nichts weiter dazu sagen.
Dafür gibt es ja glücklicherweise Lars Klingbeil. Der hat sich da ein bisschen deutlicher ausgedrückt. Ich höre mal kurz rein.
Sag euch, wenn Matthias und Bärbel und ich da sitzen in der Villa Borsig und dann kommt, nur mal als theoretische Annahme, irgendwer auf die Idee, man könnte Karenztage einführen oder den 1. Mai als Feiertag abschaffen und dann sagen wir nein, dann lasse ich mich als SPD-Vorsitzender sehr gerne dafür anbrüllen, weil es hier um meine Grundhaltung geht, liebe Genossen.
Wie viele Matthias kennen Sie noch in der SPD, Frau Quadbeck?
Also es kann sich nur in dem Fall nur um Matthias Mirsch gehandelt haben. Und nach allem, was ich gehört habe, ging es eben tatsächlich, ist es tatsächlich laut geworden, ja, als es um den 1. Mai ging. Und zwar hat sich das, Sie können mir widersprechen, wenn das nicht so war, so zugetragen.
Das ist jetzt ja eine ganz, ganz geschickte
So recherchieren
wir ja. Die Quadbeck ist einfach raffiniert.
Der Söder, also es ging darum, kann man einen Feiertag abschaffen? Und dann hat Söder sich nach dem, was ich gehört habe, quergestellt und gesagt, hier die, an die Landesfeiertage, also alle christlichen Feiertage können ja die Länder bestimmen. Und da gehen wir nicht ran. In Klammern, Bayern hat ohnehin die meisten christlichen Feiertage von allen Bundesländern. Und der hat dann den Vorschlag gemacht, man könne ja vielleicht einen Bundesfeiertag abschaffen. Und davon gibt es eben nur zwei. Das ist einmal der 3. Oktober, Nationalfeiertag. Da soll sogar noch der Vorschlag gemacht worden sein, man könnte den ja auf den Sonntag legen. Und dem muss die CDU widersprechen, indem sie sagt, man kann ja einen Nationalfeiertag nicht einfach auf den Sonntag legen. Und dann stand der 1. Mai im Raum. Und der ist natürlich dann entsprechend von den Sozialdemokraten verteidigt worden. Und dann ist im März einfach mal die Hutschnur geplatzt. Der Söder hat sich quergelegt, die SPD hat sich quergelegt. Und so ein Feiertag bedeutet, dass man 0,1%, also wenn man den streicht, dass man 0,1% mehr Wachstum hat.
Richtig.
Und das würde natürlich so vor dem Hintergrund, dass das jetzt gerade schon wieder runtergestuft worden ist, dem Land gut tun, wenn man da zumindest so ein Zehntelpünktchen drauf bekäme. Und?
Herr Mirsch, wollen Sie lösen? Können wir das mal in Großaufnahme zeigen? Maliziöse Grinsen von Matthias Mirsch, also das da sagt, mein Name ist Hase, ich weiß fast von nichts.
Nein, ich weiß ganz viel sogar. aber das Entscheidende ist, lassen Sie uns auf den Inhalt gehen.
Und natürlich.
Der 1. Mai, den wir in zwei Tagen feiern, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Tag. Und ich glaube, für viele Menschen eben, die jeden Tag arbeiten auch und die Gewerkschaften. Und insofern war die Diskussion über den 1. Mai, unabhängig von den Dingen, die darum jetzt erzählt werden, war ein Punkt, wo wir sehr hart waren.
Verstehe ich. Oder ich schaue gerade zu Rüdiger von Fritsch. 1. Mai, ich meine, das ist SPD-DNA.
Ich hab mit Feiertagseinführung völlig andere Erfahrungen gemacht als jemand, der im Ausland war und sich nach den Feiertagen von Berlin richten musste an einer Botschaft. Und dort wurde dann International Frauentag eingeführt, das zusätzlicher Feiertag. Mhm. Damit in Berlin, damit sollten wir den übernehmen. Den hatten wir natürlich in Moskau längst, weil wir auch die russischen Feiertage beachteten. Aber wir konnten nicht einfach durchgehen lassen, dass es keinen zusätzlichen Feiertag gibt. Und haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Haben wir den Buß- und Bettag wieder eingeführt.
Ist das gut?
Ja, einen zusätzlichen musste ich ja dann dabei gegönnt. Wir hatten den schon so.
Wer hat denn das genehmigt?
Das war am Ende sogar die freie Entscheidung, möglicherweise der Auslandsvertretung. Das weiß ich gar nicht. Aber man dürfte ja nicht einfach sagen, haben wir schon, wird gestrichen. Wir kriegen jetzt einen weniger. Das geht ja auch nicht.
Ja, aber ich meine, geht ja gerade um was, ne? Und Feiertage streichen, Eva Quadbeck hat es ja angedeutet, ist ja so ein Thema. Wie haben Sie eigentlich die Ansage von Lars Klingbeil bei Bertelsmann, glaube ich, war's, ne? Wahrgenommen, wo er mal so ganz grundsätzlich wurde? Wie fanden Sie das?
Das fand ich gut, weil wir natürlich auch immer über den Tellerrand mal hinausdenken müssen. Und es waren viele, viele Dinge, Ansätze drin, die, glaube ich, jedenfalls in die Diskussion gehören.
So, dann lass uns einmal kurz reinhören, weil es gibt da so den einen oder anderen Widerspruch und darüber sollten wir vielleicht mal sprechen. Bitte schön.
Wenn ich über grundlegende Veränderungen spreche, dann heißt das auch, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Wir, und damit meine ich auch meine Partei, wir haben in den letzten Jahren ein System geschaffen, in dem es für viele Menschen sich immer weniger lohnt zu arbeiten.
So, und jetzt hätte ich dazu die Frage, ab wann genau und wo soll denn dann mehr gearbeitet werden?
Ja, das waren
nur zur Erinnerung, ne, das ist derselbe Mann, der eben gerade sagte, wenn hier Karenztage gestrichen werden sollen, dann bin ich echt auf den Barrikaden.
Ja, es geht ja erstmal nicht darum über Karenztage, das hat er im Übrigen auch sehr deutlicher gemacht. Aber die Frage ist eben, wie kann sich Arbeit lohnen? Wir sehen, dass teilweise im Netto eben ganz wenig beziehungsweise nicht viel mehr bleibt. Und deswegen ist die Frage der Sozialversicherungsbeiträge, über die wir jetzt diskutieren, über die steuerliche Entlastung, das hat er in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass wir gerade die mittleren und unteren Einkommen entlasten wollen, damit sich Arbeit lohnt. Das sind schon Aspekte, die wir auch in diese Diskussion jetzt mit einbringen.
Nochmal, er sagt, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen uns mehr anstrengen. Es geht um was. Wie haben Sie diesen Haushalt jetzt gerade wahrgenommen, Frau Quadbeck? Die Eckpunkte sind ja jetzt sozusagen geeint. Wir reden allein für das kommende Jahr über fast 200 Milliarden Neuverschuldung.
Ja, fast 200 Milliarden.
197 Milliarden Neuverschuldung.
Genau, da sind die sogenannten Sondervermögen eingerechnet, die ja in Wahrheit auch Schulden sind. Genau. Also das sind dann die Investitionen und eben das, was in die Verteidigung zusätzlich fließt, aber auch die reine Neuverschuldung 110 Milliarden Euro. Und das, wenn man dann sich überlegt, dass unsere Kinder und Enkel das abbezahlen müssen und dass eben auch der Schuldendienst, also das, was der Bund an Zinsen zahlen muss, so enorm steigt. Aktuell sind es 30 Milliarden und 2030 werden es dann 80 Milliarden sein.
Richtig.
Das heißt, wir werden dann zusätzlich jedes Jahr 50 Milliarden Euro einfach nur dafür auf den Tisch legen müssen, dass heute so viele Schulden gemacht werden. Und ich finde, beim Schuldenmachen muss man das immer bedenken. Und bisher können wir einen Investitionsboost in Deutschland noch nicht spüren. Ich hoffe sehr, dass das sich dann eben in den nächsten 2 Jahren tatsächlich bemerkbar macht. Ja, das war ja eigentlich das, was Merz auch versprochen hatte. Er hatte versprochen, dass bereits im Sommer vergangenen Jahres
die
Bevölkerung das spüren soll, dass sich was ändert. Und leider ist jetzt auch immer noch nichts zu spüren. Und es wird eben wirklich höchste Zeit, dass die Bevölkerung dann sagt, ja, okay, die Bundesregierung hat jetzt da tatsächlich mal einen Anker bekommen.
Ja, wenn man sich mal diese Zahlen anschaut, irgendwie mal sozusagen einen grundsätzlicheren Blick drauf wirft, jetzt nicht nur auf diesen Haushalt. Ich würde Sie mal fragen, Herr Misch, wie es Ihnen damit geht. Wenn man das mal addiert, die erwartete Neuverschuldung, also kommt alles noch mal obendrauf, innerhalb der nächsten 5 Jahre fast 1 Billion Euro. Das heißt, die nächste Billion obendrauf. Der Gesamtschuldenstand des Bundes wird dann fast bei 3 Billionen liegen. Und um das mal sozusagen in die richtige Dimension zurück, in den richtigen Kontext. Alle Regierungen davor hatten zusammen eine Verschuldung von 1 Billion. Sie haben es jetzt in kürzester Zeit auf 3 Billionen gebracht.
Ich will auch darauf hinweisen.
Ich will auch darauf hinweisen,
dass die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren natürlich hochkomplex und schwierig gewesen sind.
Verstehe ich alles.
Also vieles von dem ist seit Corona beispielsweise entstanden. Wir haben dann den russischen Angriffskrieg erlebt. Wir haben jetzt die Iran-Krise. Das sind alles Dinge, wo Sie sich als Politiker selbstverständlich nicht einfach leichtfertig hinsetzen und sagen, dann machen wir das mal. Sondern wir wissen jetzt, auch ich musste da selbst zulernen, dass wir massiv in die Verteidigung beispielsweise investieren müssen. Dass wir bei Corona diese Gesellschaft, die Wirtschaft zusammenhalten mussten, das sind Dinge, für die wir jetzt tatsächlich auch Geld aufnehmen. Und Frau Quadbeck hat zu Recht darauf hingewiesen. Auch das sogenannte Sondervermögen, natürlich sind es Schulden. Aber das sind im Moment die Investitionen, die weite Teile der Wirtschaft gerade noch am Laufen halten. Und deswegen hoffen wir alle zusammen, dass es natürlich dann auch wieder Wachstum gibt. Aber das unverantwortliche Vorgehen, sage ich jetzt mal, des amerikanischen Präsidenten und des israelischen Staatschefs, zeigen augenblicklich, dass unsere Wirtschaft möglicherweise noch in schwierige Turbulenzen wiederkommt und wir gerade das, worauf wir gesetzt haben, meines Erachtens zu Recht auch gesetzt haben, augenblicklich in Schwierigkeiten gerät.
Wenn man sich das mal anschaut, Sie sprachen gerade von Fahrlässigkeit und davon, dass man Verantwortung übernehmen muss. Sie haben kürzlich ins Spiel gebracht, noch mehr Schulden aufzunehmen.
Das habe ich nicht.
Doch.
Also haben Sie ja auch einen Einspieler? Nein. Also Herr Lanz, ich habe darauf hingewiesen und das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Ich kann mich irren, aber ich habe den Eindruck im Moment, dass wir noch nicht gesellschaftspolitisch diskutieren, was die Schließung der Straße von Hormuz tatsächlich bedeuten kann. Wir haben augenblicklich den Umstand, dass die letzten Schiffe sozusagen anlanden. Mhm. Über Wochen haben wir jetzt die Schließung.
Wir sind schon seit 2 Wochen durch, genau.
So, ja, aber wir spüren jetzt eben noch nicht die Folgen dieser Sperrung, dass fast nichts mehr unterwegs ist. Und das kann für diesen Staat, für diese Gesellschaft, für diese Welt Turbulenzen bedeuten. Und darauf wollte ich hinweisen, dass wir dann überlegen müssen, stellen Sie sich vor, die Firmen müssen wieder reihenweise, wie wir es in Corona-Zeiten erlebt haben, Kurzarbeit machen. Dass Leute nicht ihren Job verlieren. Dann müssen wir dann als Allgemeinheit richtig Geld für in die Hand nehmen. Und dann muss ich mich frühzeitig damit beschäftigen, wie ich das mache. Das ist dann auch wieder eine Abwägung,
also
ob ich
Schulden sage.
Und dafür hat das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, eine Möglichkeit vorgesehen, dass wir von der Schuldenregel abweichen können. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiert habe. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass das eintritt. Ich will auch keine Schulden machen. Aber ich werde unter Umständen als Politiker wieder in der Situation sein, wo ich weite Teile der Bevölkerung sagen muss, was können wir für euch tun, um einmal die Wirtschaft zu stabilisieren und auf der anderen Seite auch den Zusammenhalt in diesem Land zu garantieren. Und davor stehen wir jetzt. Und dass dann die CDU, vor allen Dingen der Generalsekretär, deutlich draufhaut, das muss ich ertragen.
Der hat den politische oder intellektuelle, so habe ich es verstanden, Faulheit vorgeworfen.
Also zumindest den Begriff Faulheit kann ich mich dran erinnern. Und das war nun genau das Gegenteil, sondern es ist genau der Gedanke, was er meinte, was passiert.
Was Carsten Lindemann meinte, war ja, es kann doch nicht ernsthaft sein, dass das Einzige, was der SPD immer einfällt, ist, neue Schulden zu machen.
Nein.
Mehr Schulden und das, zu machen.
Das ist auch nicht das, was ich gesagt habe.
Sie haben gesagt, dazu kann auch zählen, eine Haushaltsnotlage auszurufen, also einen Überschreitungsbeschluss zu fassen und womöglich neue Schulden aufzunehmen.
Dazu kann auch zählen. Das ist eine Alternative und darüber werden wir dann im Zweifel reden müssen. Und das Spannende ist, dass die CDU gerade gestern durch den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sepp Müller, der ja auch schon häufiger hier in der Sendung war, nochmal gesagt hat, wahrscheinlich werden wir ein drittes Paket brauchen. Also es ist bei einigen, und Sepp Müller weiß, wovon er spricht, weil er in der sogenannten Taskforce sitzt, die sich mit Szenarien schon beschäftigt, er weiß, dass wir möglicherweise noch mal richtig Geld auch in die Hand nehmen müssen. Und das Spannende bei der CDU ist dann immer, dass man sagt, ja, das machen wir, aber sie beantworten nicht die Frage, wo sie es hernehmen. Und darüber werden wir dann ringen müssen.
Puh, das heißt mit anderen Worten nochmal, Sie gehen davon aus, dass wir neue Schulden machen müssen.
Ich gehe im Moment nicht davon aus, aber ich sage, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir nochmal in schwierigere Zeiten kommen in den nächsten Wochen und Monaten angesichts der weltweiten Situation. Wir reden nicht nur über Benzin, sondern wir reden zum Beispiel über Dinge wie Helium, die wir für die Arzneimittelherstellung brauchen. Wir brauchen Aluminium. All das ist betroffen und damit können Lieferketten, ich sage auch, gerade in den Ländern, die jetzt schon die Auswirkungen völlig anders spüren als wir hier, Bangladesch beispielsweise, wo auch Dinge gefertigt werden, die wir brauchen. Und all das müssen wir heute ehrlich ansprechen.
Okay.
Und darum ging es.
Aber das sind ja Probleme, die wir nicht allein mit Geld lösen können. Und um noch einmal das Thema Haushalt.
Aber wie dann?
Ja, wir können es auf jeden Fall nicht mit, wenn es die Waren nicht gibt, dann können wir es nicht, dann werden wir es auch
aber
allein mit
Geld
lösen.
Aber lassen Sie die Leute in die Arbeitslosigkeit? Oder halten Sie das Modell der Kurzarbeit dann für richtig?
Nein, das Modell der Kurzarbeit, das hat ja Deutschland schon oft gerettet. Das ist ein gutes Modell. Aber um nochmal den Haushalt zu sortieren. Man kann die Haushaltsnotlage nur für singuläre Ereignisse ausrufen. Wenn die Straße von Hormuz dauerhaft geschlossen ist, dann kommt das dafür nicht in Frage. Und grundsätzlich ist es so, wenn die Konjunktur in Deutschland total lahmt, dann gibt es auch aktuell Möglichkeiten, mehr Schulden aufzunehmen. Und das tut Klingbeil ja auch jetzt schon, weil die Konjunktur schlecht ist. Und die Möglichkeit gibt es auch. Aber jetzt von der Haushaltsnotlage zu sprechen, ist deshalb aus meiner Sicht, und deshalb haben Sie die Kritik ja auch bekommen, einfach nicht das richtige Mittel und auch nicht der richtige Zeitpunkt.
Nochmal ganz kurz Schulden prinzipiell. Der Etat für 2027, sagen Sie, Frau Quadbeck, ist der teuerste, der mit den meisten Schulden, der mit den größten Schattenhaushalten, den ein deutscher Bundesfinanzminister jemals in der Nachkriegsgeschichte aufgestellt hat. Das heißt, da kommt richtig was auf uns zu. Wenn wir heute hören, 197 Milliarden neue Schulden. Ich habe gerade vorgetragen, in 5 Jahren summiert sich das auf fast 1 Billion. Eine weitere Billion, die sozusagen auf uns zukommt. Wie finanzieren wir das alles gegen? Mit Tabaksteuererhöhung, mit ein bisschen Zuckersteuer und Plastikabgaben?
Natürlich nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen dann auch auf die wirtschaftliche Entspannung und auf Wirtschaftswachstum. Das ist der zentrale Anker auch dieser Regierung. Deswegen haben wir den Investitionsbooster und all diese Dinge eben auch angeschoben. Aber
jetzt klingen Sie wie die Union.
Aber nö, da sind wir uns völlig einig.
Ja, Sie klingen jetzt wie
aber
die Union.
Ich bin auch in einer großen Koalition.
Die sagen immer,
insofern
wenn man sie fragt, wie wollt ihr das eigentlich alles finanzieren, sagen die immer, wir wachsen daraus.
Ja, es ist zumindest eine Komponente. Aber ich finde, was auch verschwiegen wird, ist, dass Lars Klingbeil gerade jetzt auch durchaus einen Sparkurs verordnet hat. Die 1% pro Ministerien hören sich mal wenig an, aber da ist richtig Feuer unter der Hütte. Und ich erinnere daran, wir hatten diese Debatte in der Ampel, alleine diese 400 Millionen Agrardiesel-Diskussion. Was das in diesem Land ausgelöst hat, will ich nur sagen. Deswegen muss man auch immer wieder aufpassen, wo tatsächlich sparen wir. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Sozialstaatskommission, die viele, viele Vorschläge gemacht hat, wie der Staat sparen kann. Deswegen hat der Digitalminister jetzt die Aufgabe, Milliardenbeträge einzusparen. All das, das machen wir parallel.
Das ist aber genau der Punkt irgendwie in der öffentlichen Kommunikation, Herr Miersch. Sie, es geht um Milliarden und eigentlich reden wir mittlerweile über Billionen. Und dann kommt in der öffentlichen Kommunikation Tabaksteuer, ein bisschen Zucker und Plastik.
Aber die Kommission,
so, darf ich einmal fragen, wie viel kommt dabei rum?
Also die
mit der Tabaksteuererhöhung, mit der Zucker- und Plastikabgabe. Wie viel kommt dabei rum?
Das kommt darauf an, wie wir sie dann ansetzen. Aber das ist aber natürlich überhaupt nicht in Gänze.
Wie viel ist das?
Das soll ja steigen.
Ich bis 2030.
Wir haben es noch nicht beschlossen, aber es wird um die 4 Milliarden insgesamt, wenn Sie da jetzt rumgehen, wahrscheinlich das betreffen.
4 Milliarden.
Wie gesagt, auf die Ausgestaltung an. Aber diese Steuern, nochmal, Herr Lanz, sind nicht dazu da, um die Haushaltslöcher zu stopfen. Sondern diese Steuern, zum Beispiel die Zuckersteuer oder Zuckerabgabe, ist eine Maßnahme, für die wir auch schon lange eintreten, weil wir sagen, es ist eine gewisse Lenkungswirkung. Wir haben ein Problem in diesem Land, dass Leute häufig zu viel Zucker konsumieren und damit dem Gesundheitssystem auch auf der Tasche liegen. Mhm. Und deswegen ist es ein Aspekt, wo wir sagen, das soll ein Signal geben, eben auch an der Ernährung beispielsweise sehr, sehr sorgfältig ranzugehen. Und beim Tabak und beim Alkohol wissen wir, welche gesundheitlichen Folgen auch damit verbunden sind. Insofern würde ich hier nie die Gleichung ausmachen. Damit kriegen wir die Haushaltsprobleme in den Griff.
Okay, gut, dass wir das mal geklärt haben. Frau Quadbeck, wir beschweren uns ja immer über alles und kritisieren alles. Nina Wagen, Bundesgesundheitsministerin, die Reform, die sie jetzt vorlegt, sie haben den schönen Satz gesagt, wenn alle Seiten einmal richtig aufjaulen, dann hat der Schlag offensichtlich gesessen. Heißt mit anderen Worten, dann hat sie es gut gemacht.
Ja, ich fand das, was sie vorgelegt hat, von dem, was die Kommission wiederum ihr vorgeschlagen hat, was sie alles tun kann, fand ich nicht so schlecht, weil sie wirklich an alle Stellen einmal rangegangen ist, um, das ist ja keine Reform, sondern es ist eigentlich nur ein großes Sparpaket, um ihr großes Sparpaket zu schnüren.
Ja, aber das Wort Sparen hat hier lange keiner mehr so richtig ausgesprochen, ja, deswegen finde ich das gut. 20 also, Milliarden.
Oder es sind jetzt 16,3 Milliarden, weil die Sozialdemokraten noch etwas rausverhandelt haben, weil aus Sicht der SPD zu viel auch die Versicherten da ran mussten. Und deshalb sind da noch mal so knapp 4 Milliarden rausgenommen worden. Und zwar ging es einmal um die beitragsfreie Mitversicherung. Mhm. Wer die jetzt noch in Anspruch nimmt, muss weniger zahlen, als ursprünglich vorgesehen war. Und es ist auch so, dass das Krankengeld, also wenn jemand richtig lange krank ist, zahlt ja die Krankenkasse, das wird jetzt weiter bei 70% des bisherigen Lohns liegen. Das wollte Wagen auf 65% absenken und da haben die Sozialdemokraten Nein gesagt. Und deshalb ist es etwas weniger, es reicht aber noch, um das Loch nächstes Jahr in der GKV, also in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stopfen. Aber das darf man nicht vergessen, es ist ein reines Lochstopfen und die strukturellen Reformen müssen noch kommen.
Okay. Das, was da auch sehr umstritten ist, ist die Frage der Beiträge für Bürgergeldempfänger.
Ja.
Können Sie das einmal kurz erklären, was da das Thema ist? Ich habe das Gefühl, das triggert richtig harten Gefühl, Empfinden von Ungerechtigkeit.
Ja. Also das Thema wird schon seit mehr als 20 Jahren in Berlin diskutiert. Ich war nämlich damals auch schon dabei, als Ulla Schmidt ihre Gesundheitsreformen machte. Und die hat damals auch schon gesagt, das kann nicht sein, dass aus der versicherten Gemeinschaft damals noch die Beiträge für die Arbeitslosengeld II Empfänger.
Aus der versicherten Gemeinschaft heißt in dem Fall der Pflichtversicherten, der gesetzlich Versicherten.
Der gesetzlich Versicherten, das sind ungefähr 70 Millionen in Deutschland. Also der wirklich übergroße Anteil. Und das aus deren Beiträge und natürlich Arbeitgeberbeiträge, es sind ja nicht nur die Versicherten, es sind auch die Arbeitgeberbeiträge, dass aus diesem Topf eben auch die Versorgung gestemmt wird für diejenigen, die nicht einzahlen. Man muss sagen, der Staat gibt 144 Euro pro Kopf dazu, aber das reicht nicht. Es müssten etwas über 300 pro Kopf sein, damit sich das rechnet und damit auch tatsächlich das auskömmlich wäre für die Versicherung. Und das wird seit 20 Jahren diskutiert und immer in Krisenzeiten kommt das Thema wieder hoch. Und jetzt kommt es nochmal besonders hoch, weil eben die beitragsfreie Mitversicherung für einen Großteil derjenigen, die davon profitieren, abgeschafft werden sollen. Und die kostet ungefähr 12 Milliarden Euro und die Beiträge
für Bürgergeldempfänger,
für Bürgergeldempfänger sind auch ungefähr 12 Milliarden. Und das bringt die Leute einfach auf die Palme, dass sie sagen, mir wird hier oder meiner Ehefrau oder meinem Ehemann wird die beitragsfreie Mitversicherung weggenommen, während sozusagen für die Arbeitslosen, für die Bürgergeldempfänger wird es weiter finanziert und ich muss es mitfinanzieren. Und das ist das, was die Leute halt tatsächlich auf die Palme bringt.
Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen, wobei das ganz schwierige Debatten sind und ich will mich da überhaupt nicht verdrücken. Erstens machen wir jetzt die ersten Schritte, jedenfalls nach dem Kabinettsentwurf. Wir werden uns das im parlamentarischen Verfahren nochmal genau angucken. Aber ich will auf zwei Dinge hinweisen. Erstens haben wir das Problem, dass hier die gesetzlichen Versicherten das tragen müssen. Und die Privatversicherten sind draußen vor. Und das Erste, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr in dieser Regierung lösen können und in dieser Koalition. Aber das Gerechtigkeitsmomentum eigentlich könnte gelöst werden, indem wir wirklich mal über eine Bürgerversicherung nachdenken würden, wo wir alle einzahlen. Und dann können bestimmte Zusatzleistungen tatsächlich dann privat versichert sein. Das wäre der erste Punkt. Aber, und da muss ich darauf hinweisen, Frau Quadbeck hatte eben gesagt, 300 Euro, das kommt immer darauf an, wie man rechnet. Wir haben auch in der gesetzlichen Versicherung Leute, Minijobber etc., die dann 200 Euro für die 200 Euro zahlen. Und insofern ist die Frage, wie man diesen Differenzwert annimmt. Weil Sie jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, was kosten Bürgergeldempfänger der Versicherung in der Regel durchschnittlich. Und das ist eine gefährliche Debatte, weil wenn wir das zugrunde legen, kriegen wir die nächste Debatte. Wie handhaben wir es denn dann mit Leuten, die bestimmte Risiken, beispielsweise Skifahren? Ist das etwas, wo ich dann einen Aufschlag mache? Wie ist das mit älteren Menschen, die häufiger krank sind? Deswegen haben wir in dieser gesetzlichen Krankenversicherung immer den Solidargrundsatz. Und da müssen wir aufpassen, anders als in der Rentenversicherung, wo wir ein sogenanntes Äquivalenzprinzip haben.
Aber ich finde, jetzt vermischen Sie Äpfel mit Birnen. Ja. Also ich habe diese Größenordnung genannt, weil das der Preis ist, das sagen auch die Krankenkassen, dass das ist ein Durchschnittswert einfach von dem,
gemessen was, aber an den Ausgaben.
Ja, gemessen an den Ausgaben. Das ist ein Durchschnittswert von dem, was ein Bürgergeldempfänger kostet. Und wenn man dann gesehen, also von daher ist das ja auch noch längst nicht der Höchstbetrag. Und wenn man das jetzt mit den Skifahrern, das ist ja auch immer mal wieder eine Debatte, was ist mit den Hochrisiken, aber das kann man jetzt wirklich nicht miteinander vergleichen.
Wenn Sie das vergleichen, was aufgewendet wird, kann diese Diskussion weitergehen. Nur darauf wollte ich hinweisen.
Ich verstehe das, aber wir müssen noch mal das Grundsätzliche ran. Wir können doch nicht immer gucken, dass in bis in die letzte Verästelung hinein alles immer maximal gerecht zugeht. Ja. Während wir völlig sozusagen unter den Tisch fallen lassen, dass das Prinzip völlig ungerecht ist. Das Prinzip ist insofern ungerecht, als die Leute das Gefühl haben, ich zahle da ein, ich bezahle das, mir wird ständig erklärt, weniger Leistungen, jetzt noch mehr Zuzahlungen, an der Stelle nicht mehr, an der Stelle nicht mehr. Und ich zahle auch mit für Menschen, die nicht in das System einzahlen. Und das triggert ein tiefsitzendes Gefühl von Ungerechtigkeit. Und
da gebe ich Ihnen 100% recht.
Ich habe jetzt eine interessante Zahl für Sie. Es gab vor einiger Zeit eine Studie im Auftrag der Kollegen vom WDR, war es, glaube ich. Man muss vorausschicken und wissen, beim Bürgergeld, jeder Zweite im Bürgergeld, und da kommt auch sozusagen das Verhetzungspotenzial im Zweifel für die AfD, ist ja gar kein Bürger dieses Landes. Sind Menschen ohne deutschen Pass. Kollegen vom WDR machen diese Umfrage, wonach es 66% der Befragten richtig finden, wenn Menschen, die zuwandern, künftig nur noch dann Sozialleistungen kriegen, wenn sie hier längere Zeit gearbeitet haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für Sie, weil Sie auf der Suche nach Wählern sind. Auch 63% der SPD-Wähler sehen das so.
Absolut.
Aber warum gehen wir an sowas nicht mal ran?
Wir gehen jetzt daran. Ich habe ja eben gesagt, im Kabinettsentwurf gibt es die erste Änderung. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren garantiert dieses Thema auch noch weiter beraten. Okay. Aber ich sage noch mal, wenn Sie von Gerechtigkeit ausgehen, dann ist die Urungerechtigkeit, dass wir zwei Systeme nebeneinander haben, die Privatversicherten, die an vielen Stellen nicht daran beteiligt sind. Und dann müssen wir uns die Frage eben stellen, wie gehen wir mit denen um, die tatsächlich noch nie eingezahlt bzw. die nicht eingezahlt haben. Da werden wir den Zuschuss erhöhen. Wir werden uns dann mit der Frage aber beschäftigen müssen, wie kriegen wir auch die Gerechtigkeit an anderer Stelle hin. Und ich habe darauf hinweisen wollen, dieses Gesundheitssystem, die Debatte darum, wer wie viel, kann auch ganz schnell ethisch hochproblematisch werden.
Ja, ich will nur darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr Gesamtausgaben von 524 Milliarden haben, im nächsten Jahr von 543 Milliarden und 2030 625 Milliarden. Also noch mal 100 Milliarden mehr als im Moment. Den absoluten Willen zum Sparen kann ich daran nicht erkennen.
Aber jetzt gerade die Reform, finde ich, die jetzt im Kabinett beschlossen worden ist, ist durchaus ein Punkt, wo man 16 Milliarden einspart. Und das wird, wir werden das erleben noch in den nächsten Wochen, viel, viel Diskussionen auslösen. Die ganzen Verbände, die ganzen Lobbyisten sind schon unterwegs. Und insofern muss man auch gucken, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Noch ein Punkt, wenn man immer sagt, es ist ethisch problematisch, diese Debatte zu führen. Das ist genau das Totschlagargument, warum wir in der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich ein Ausgabenproblem haben. Damals, als Ulla Schmidt vor 20 Jahren die großen Reformen machte, gab es tatsächlich ein Einnahmeproblem. Aber jetzt gibt es ein Ausgabeproblem, weil wir uns genau vor diesen Debatten immer gedrückt haben.
Ich drücke mich davon nicht, aber ich will darauf hinweisen, dass es eine hochkomplexe Debatte sein kann, wenn ich beispielsweise bestimmte Therapien habe, die 1,5 Millionen Euro und mehr kosten, dann ist die Frage ganz schnell, soll das nicht?
Genau, ist
und
schon klar.
Das sind Debatten, die wir gerne anführen werden, aber darauf wollte ich nicht.
Ja, wir werden uns damit weiter beschäftigen. Ich will nicht, dass uns die Zeit so sehr davonläuft. Rüdiger von Fritsch ist bei uns. Und vielleicht wird es jetzt ein bisschen versöhnlicher. Da sitzt nämlich ein Mann, der sagt, ich plädiere immer sehr stark für Zuversicht. Wir haben, glaube ich, die Kant-Idee, ne? Wir haben quasi die Aufgabe zur Zuversicht. Ja, also
eine Verpflichtung
zum Optimismus und zur Zuversicht.
Zur Zuversicht hat Immanuel Kant gesagt.
Ist richtig, genau. Sie sitzen hier, Herr von Fritsch, haben schon viele sehr erfolgreiche Bücher auch gemacht, sind einer der wirklich erfolgreichen Autoren mittlerweile in diesem Land geworden. Das nötigt mir großen Respekt ab. Und legen jetzt ein Buch vor, das mir sehr gefallen hat. Die Geschichte in mir, eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert. Und es geht gar nicht um Sie, also geht es jetzt nicht darum, sozusagen sowas wie eine Autobiografie vorzulegen, sondern in Wahrheit beschreiben Sie eigentlich eine große deutsche Familiengeschichte, wie es so viele gibt in diesem Land. Die Geschichte Ihrer Familie, die Spur führt sehr ins Baltikum, nach Litauen, die Spur zu Ihrer Mutter, die Geschichte Ihres Vaters, der aus Dresden stammt. Und der rote Faden dieses Buches ist gewissermaßen die Auseinandersetzung mit diesem Vater, der bis zu seinem Tod 2006, glaube ich, ein überzeugter Nationalsozialist war. Und ich fand so berührend, wie Sie beschreiben, wie man so schnell in dieses Ja-Aber reinkommt, wenn man in einer solchen Konstellation aufwächst. Weil es auf der einen Seite dieser Vater, der schon 1928 in die NSDAP eintritt, und dann als Agitator sozusagen freiwillig durch die Lande zieht und Propaganda macht für die Nazis. Und auf der anderen Seite aber zu Hause dieser sehr aufgeschlossene, liebevolle Vater ist. Und Sie sagen, genau dieser Konflikt, den habe ich Zeit meines Lebens versucht, rational irgendwie zu begreifen, aber emotional werde ich es nicht mehr los. Kann man das so sagen?
Ja, in der Tat ist das ein sehr schwer aufzulösendes Verhältnis, einen Vater zu haben, der, wie Sie sagen, sein Leben lang ein überzeugter Nationalsozialist gewesen ist. Mhm. Alles, was dem entgegensprach, bestritten hat. Nie etwas bestritten hat von dem, was er selber für richtig gehalten hat, getan hat. Er war anders als andere Väter nicht jemand, der im Nachhinein versucht hat, was zurechtzubiegen oder schön zu reden. Er sei eigentlich nicht dabei gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat das versucht zu rechtfertigen. Und die Auseinandersetzung darüber führen zu müssen und gleichzeitig es aber mit jemandem zu tun haben, der aus sehr vielen anderen Gründen jemand gewesen ist, der ein liebenswerter Vater war und ein Vorbild auch war. Aber sozusagen die Schlusslinie, die wichtig ist, ist, er war ein überzeugter Nationalsozialist. Das beschäftigt, belastet mich bis heute, weil er damit Teil eines Systems war, das Verbrechen begangen
hat. Genau,
das
trotzdem,
ist die Schwierigkeit.
Ja, und trotzdem Ihr Vorbild.
Ein Vorbild in anderem.
Ja, exakt.
Natürlich nicht in dem. Und die Frage, die mich deswegen lebenslang beschäftigt hat und die zu diesem Buch geführt hat, ist gewesen, was haben, denn es geht in dem Buch um meinen Vater, aber nicht nur um ihn, was haben die Leben der Menschen vor mir mit meinem Leben eigentlich gemacht? Und dieses Buch hat, wenn man so will, drei Ebenen.
Genau.
Das eine ist die Erzählung darüber, was gewesen ist. Das war für mich als Kind, ich bin Jahre 1953, eine Erzählung unendlichen Verlustes aller Erwachsenen. Sie hatten eigentlich alle alles verloren, ohne dass man uns die Diskussion als Kind aufnötigte, aber wie man als Kind sowas mitbekommt. Man legt sich so einen Flickenteppich der Vergangenheit der Erwachsenen zurecht. Man fragt auch gar nicht richtig. Man hört merkwürdige Ausdrücke. Jemand ist gefallen, der ist im Krieg geblieben und so.
Er wurde von den Russen überrollt.
Von den Russen überrollt. Und die Tante hatte Schreckliches erlebt bei Ende des Krieges. Dann kann man nur vermuten, was da wahrscheinlich gewesen ist. Und so legt man sich diesen Flickenteppich zurecht. Und diese Erzählung ist sozusagen die erste. Eben die zweite ist, was macht das mit mir? Und wie bin ich damit umgegangen? Vor allem eben in dieser Auseinandersetzung. Und die dritte ist, und da kommen wir zu dem, was Sie eingangs sagten, welchen Schluss ziehe ich daraus, der auch über das Buch möglicherweise hinaus gilt? Nämlich, dass wir nicht dieses Ja-Aber nutzen dürfen, um Dinge miteinander aufzurechnen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dass auch im Blick auf die Vergangenheit das Und gelten muss. Jemand mag irgendwann Opfer gewesen sein, aber er war Täter zugleich. Und beides gleichzeitig, beides nebeneinander. Und wir müssen im Blick auf die Vergangenheit lernen, Gegensätzliches und Widersprüchliches auszuhalten und dürfen nicht uns eine schwierige, belastende Vergangenheit so lange glatt schleifen, bis wir sie wie eine Scherbe in der Hand halten können. Also in diesem berühmten Satz, ja, mein Großvater war in der Partei, aber der wollte anderen helfen. Und da sind wir bei dem Aber. Und dieses Buch ist ein Plädoyer gegen dieses Jahr, aber gegen das Aufrechnen, das wir auch in der großen Politik erleben, dass wir im Handeln Wladimir Putins erleben. Der überfällt die Ukraine, aber er ist irgendwie auch gedemütigt worden. Aber eigentlich war die Krim irgendwie immer russisch. Dieses sich schönreden von Dingen, die nichts miteinander zu tun haben. Und worauf es ankommt, und nur so kann man es aushalten, da sind wir bei dieser Rationalisierung, die Sie ansprachen, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, wenn wir Schuld Schuld nennen, Verantwortung Verantwortung, eine Annexion, ein Krieg.
Moralisch klar.
Eindeutig sein. Ja. Eindeutig Dinge beim Namen nennen.
Keine Zweideutigkeiten zulassen, ja. Ihr Vater hat welche Rolle gespielt? Können Sie das einmal kurz skizzieren? 28 eingetreten. Da haben die, glaube ich, 2,8% gewonnen.
Genau, eine ganz kleine NSDAP. Partei.
Und da tritt der schon ein.
So ist es. Man kann es beginnen mit einem Blick sozusagen auf den biografischen Hintergrund. Eine nicht untypische Biografie aus einer Familie des Adels, der 1918 alle Vorrechte, alles verliert, in einer neuen Welt ist. Und der neben dem Verlust der sozialen Stellung überdies auch noch jetzt in dem konkreten Fall materiell alles verliert. Mein Großvater, der vorher Kavallerieoffizier gewesen war und aus einer angesehenen Familie kam, hatte in den 20er Jahren seinen Lebensunterhalt als Zoowärter und Bote in einer Bank verdienen müssen.
Weil er in der Weltwirtschaftskrise oder wann
hat alles verloren hatte und sein Geld investiert hatte, in den deutschen Kolonien, hatte sich eine Farm gekauft, wollte ein neues Leben beginnen und das war alles weg. Und hinzu kommt eben dieses Gefühl, dass damals eine andere Rolle spielte als heute auch, der verlorenen Ehre, der empfundenen Demütigung. Und man kann in der Tat sagen, der Versailler Vertrag war sicher kein sehr kluger Friedensvertrag gewesen. Und all dieses ballt sich quasi in eine Haltung der Empörung und des Verlustes. Und da ist plötzlich eine junge Bewegung, die auch revolutionären Anstrich sich gibt, das darf man auch nicht übersehen, und die scheint die richtige Antwort zu geben. Und in der wird der Mitglied und widmet sich der vollständig, wird in dieser tätig, eben wie Sie gesagt haben, als Propagandaredner, als Parteiredner, übernimmt Funktion, allerdings immer ehrenamtlich. Er hat das nie hauptamtlich gemacht, er war eigentlich Jurist und übernimmt dann im Krieg eine Funktion, die eine große Rolle in dem Buch auch spielt und der ich sehr intensiv nachgegangen bin, nämlich die Frage, was hat er da tatsächlich gemacht und welche Verantwortung hat er während des Krieges gehabt?
Und da führt die Spur nach Litauen.
Können Sie das? Führt die Spur nach Litauen.
Das ist wirklich interessant.
Ein relativ quasi junger Verfassungsjurist.
Ich habe Sie verstanden. Nur das kurz zu sagen. Ihr Vater war im Grunde sowas wie der Innenminister von Litauen. Kann man das so
quasi sagen? So hat er das uns hinterher fast versucht zu erklären. Er, das ist das Gute, in dem meine Mutter in Litauen aufgewachsen ist, das wir hier sehen. Er ist 32 Jahre, als das Deutsche Reich die Sowjetunion angreift und als erstes auch mit die baltischen Staaten besetzt, die zuvor von der Sowjetunion annektiert gewesen waren. Und diese müssen verwaltet werden. Er meldet sich für die Verwaltung und wird in der Verwaltung des besetzten Gebietes eingesetzt. Und zwar quasi in der Funktion einer Fortführung des Innenministeriums des besetzten Landes. Und meine ewige Frage war, was hast du denn da genau gemacht? Warum ging es denn da? Da sagt er, ich war zuständig im Referat Verwaltung, in der Hauptabteilung Verwaltung. Und sie sagt, ja wunderbar, das ist ja nun wirklich besonders langweilig, kann es ein bisschen mehr sein. Na, ja, das waren die klassischen Aufgaben eines Innenministeriums. Und ich habe dem auch jetzt versucht, auch nochmal nachzugehen, weil das Ganze ist auch historisch wissenschaftlich aufgearbeitet inzwischen. Und in der Tat, ganz offensichtlich ging es um Meldewesen, Familienstandswesen, Kfz-Zulassung, was weiß ich. Das alles aber, und jetzt bin ich wieder beim und beim Ja-Aber, ändert nichts an der Tatsache, dass er damit Teil einer Verwaltung war, die Furchtbares in Litauen angerichtet hat. Ein Land, das besetzt war mit dem Ziel, die litauische Bevölkerung zu unterjochen und insbesondere den jüdischen Teil der Bevölkerung umzubringen. Und ganz unabhängig von der Frage, was hat er denn konkret gemacht, und das mag in der Tat so banal gewesen sein, war er damit Teil eines Systems, das er mit am Laufen hielt, das genau dieses tun konnte.
Ende 41, ne, oder Juni 41, findet in Kaunas, das ist das Verwaltungsgebiet ihres Vaters, die ersten Massenschießungen von Juden statt.
So ist es, genau. Relativ früh mit dem mit der Besetzung des Landes.
Was hat er darüber erzählt? Hat er darüber überhaupt erzählt? Was hat er ihnen davon erklärt?
Das Bemerkenswerte noch einmal war, dass er sich immer erklärt hat. Er hat nie zu denen gehört, die was verschwiegen haben, mit denen man nicht reden konnte. Er hat das Gespräch geradezu gesucht. Und auch seine Haltung war immer bekannt. Also das ist insofern kein Enthüllungsbuch. Ich mache mich nicht auf den Weg, um eigene Vergangenheit herauszufinden. Alles, was drinsteht, habe ich im Wesentlichen immer gewusst. Und wenn man ihn genau auf diese Dinge angesprochen hat, was hast du von den Morden an den Juden gewusst? Hat er gesagt, das kann ich gar nicht gewusst haben, das hat es ja gar nicht gegeben. Das heißt, er hat zu jenen gehört, die konsequent alles geleugnet und abgestritten haben, was wir heute an historischem Wissen haben, gleichwohl gewisse Dinge einräumt. Er hat gesagt, ja, da hat es ein Ghetto gegeben in Kaunas, aber er hat bestritten, dass das mit dem Ziel errichtet worden war, hinter die Juden umzubringen, und dazu sei es auch nie gekommen. Ja, sagt er, Konzentrationslager hat es gegeben. Das haben uns die Engländer vorgemacht, kamen dann immer zur Erklärung noch. Im Burenkrieg haben sie angefangen, wie man das einrichtet. Aber sie haben nicht dieses Ziel der Vernichtung gehabt. Das hat es nicht gegeben. Das heißt, er hat da einfach bestritten. Und insofern ist
die Erklärung dafür, warum dann so viele Menschen dort gestorben sind, war was?
Nein, er hat dann bestritten, dass es überhaupt passiert ist. Er hat gesagt, das ist nicht geschehen.
Sie schreiben an einer Stelle, dann gibt es dann sozusagen so Erklärungen wie, da gab es mal so eine Typhusgeschichte und dann sind sehr viele Leute auf einmal gestorben und solche Sachen. Heißt, man hatte für alles eine rationale Erklärung.
Es gab für alles eine Erklärung. Er hat selber unendlich viel gelesen, immer wenn ich zu ihm kam. Mit neuen eigenen Erkenntnissen hatte er wieder mehr gelesen. Wenn ich mit Dokumenten kam, konnte er erklären, warum die gefälscht waren. Das hat mich selber auf den Weg gebracht, Geschichte zu studieren, mich intensiv damit auseinanderzusetzen und das Ganze dadurch aushalten zu können, dass ich es maximal, ich will mal sagen, rationalisiert habe. Ich habe versucht, auch mich nie dem Vorwurf selbst auszusetzen, du hast ihn nicht genug gefragt. Ich habe versucht, alles, was ich gefunden habe, an Dokumenten, an Unterlagen, an ihn herangetragen, und er hat das Gespräch bereitwillig darüber geführt.
Und Ihre Mutter, ein wichtiger Teil in diesem Buch, die Zeit Ihrer Mutter, auch im Baltikum insbesondere, ich habe das vorhin zitiert, dieser schöne Satz, diese Erzählungen einer wunderbaren, friedlichen Kindheit in versunkenen Ländern. Das ist poetisch und schön, und das ist sozusagen diese Melancholie, die über diesen Dingen liegt, wie man sie aus unzähligen Berichten und Erzählungen, Romanen kennt. Ja, deutsche Geschichte. Diese Mutter, die Sie als sehr warmherzig und als wichtigen Menschen beschreiben und die ihn dann sagt auf die Frage, warum hast du das einfach hingenommen? Ich weiß, dass viel Schlimmes passiert ist, aber die Liebe war so groß.
Das erklärt nichts und es erklärt alles. Sie hat in sich unendlich viel aushalten müssen, weil sie in ihrem Leben objektiv Schreckliches erlebt hat, furchtbare Verluste hat hinnehmen müssen und, das will ich vielleicht hinzufügen, für uns eine große Rolle gespielt hat. Sie hat uns gelernt, loslassen zu können. Sie wusste, dass da ihre Heimat, das ist weg, das wird nie wiederkommen. Und sie hat damit endgültig abgeschlossen. Und sie hat mit diesem Schrecken ihres Lebens umgehen können durch einen Optimismus, durch eine Zuversicht, durch ein nach vorne Blicken. Und bei ihr ist es eher so gewesen, dass manches dessen, was sie erlebt hat, ich erst sehr spät erfahren habe. Ich habe mich im hohen Alter mit ihr hingesetzt und habe ihre Erinnerungen aufgezeichnet. Sie hat selber nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie begonnen zu fragen und dann eine Ich-Erzählung draus gemacht. Und da hat sie zum Beispiel zum ersten Mal detailliert davon berichtet, und das ist ungeheuer eindrucksvoll, wenn man das heute nachliest, wie sie im 7. Monat schwanger die Bombardierung Dresdens erlebt. Aha. Und zwar komplett durchgängig. Und was das bedeutet und was sie gesehen hat und wie sich das angefühlt hat und wie das gewesen ist.
Also sozusagen auf der Flucht Richtung Westen kommt sie...
Ist aufgewachsen an der litauisch-lettischen Grenze, mhm, als Angehörige einer deutsch-baltischen Familie, wie die hießen, eine Volksgruppe, die da Jahrhunderte gelebt hat.
Man findet das ja auch immer noch heute im Baltikum, ne? Die Spuren der Deutschen dort findest du überall.
Genau, man sieht das auch den ehemaligen Hansestädten Riga und Tallinn an und so weiter. Dort ist sie aufgewachsen und dann werden, wenn man endet ihre Welt im Grunde genommen kurz vor ihrer Geburt, 1922, damit, dass jene Staaten unabhängig werden, die zuvor zum Russischen Reich gehört hatten, als erstes diese Großgrundbesitzer, diese Deutschen, enteignen. Was schaffen sie es noch, eine Existenz aufzubauen? Und 1939 einigen sich die beiden Diktatoren Europas, das Baltikum unter sich aufzuteilen. Mhm. Und die Deutschen werden umgesiedelt, hat man das genannt. Ethnisch reine Gebiete wollte man schaffen. Also sie müssen ihre Heimat aufgeben, werden nach Westen geschafft. Wo werden sie angesiedelt? Im von den Deutschen gerade besetzten westlichen Polen. Das waren auch so Kindheitserzählungen, die von den deutschen Balten kamen. Da hieß es dann, du musst dir vorstellen, da waren sozusagen fast die Betten noch warm. Was? Da stand das Essen noch auf dem Tisch, weil man die Polen gerade rausgeworfen hatte.
Wahnsinn.
Und da werden diese Deutschen angesiedelt. Und das war das hieß Reichsgau-Warteland, hieß das, weil das an dem Fluss Warte ist. Und das ist so ein typisches Kindheitserlebnis für mich. Die haben immer vom Wartegau gesprochen, als ich ein Kind war. Ich habe gesagt, naja, klar, ich wusste, hinterher kam die Rote Armee, da mussten die noch weiter. Da haben sie halt gewartet. Als Kind erklärt man sich sowas nicht. Und in der Tat, da sind sie eine Zeit lang. Und dann kommt das Kriegsende, Anfang 45. Sie flieht, bereits auch schon schwanger, abenteuerlich mit solchen Treks bei 20 Grad minus und schafft es bis nach Dresden, wo ihre Schwiegereltern leben und denkt, da ist sie jetzt erstmal sicher, da unten. Also wir sprechen von Anfang Februar 45. Und dann überlegt sie, ja, im Süden Deutschlands ist es vielleicht doch noch sicherer und macht sich auf den Weg und schafft es am 13. Februar 45 abends nicht in einen Zug zu steigen, weil der so überfüllt ist. Und Verwandte, die sie auf den Bahnhof gebracht haben, sagen, da gehst du nicht rein. Du bist schwanger, du kletterst nicht in den Monat, Zug. Ja. Mhm. Sie geht zurück in die Stadt, der Angriff beginnt. Und dieser Zug wird komplett bombardiert und zerstört. Und auch Angehörige von ihr, die sie dann noch gesehen hatte, sind also damit verschwunden. Und sie selber überlebt diesen Angriff und macht sich dann weiter auf die Flucht in den Westen.
Wissen Sie, wer da noch unterwegs war in der Nacht? Gerhard Baum.
Sehen Sie.
Mhm. Gerhard Baum an der Hand seiner russischstämmigen Mutter.
Naja, sehen Sie. Ja, es ist anders, wenn man solche Geschichten beginnt zu erzählen, wie immer wieder andere Menschen auch sagen, ja, ich habe da auch so eine Geschichte. Und ich will vielleicht eines hinzufügen, was mich auch mit für das Buch motiviert hat. Was mich in diesen Erzählungen dann häufig gestört hat und stört, ist das Abbiegen in die Entlastung, wie ich schon gesagt hatte. Mhm. Dieses, ja, der war in der SS, aber das war unfreiwillig und der war da irgendwo mal in der Schreibstube oder so. Das ist dieses, ja, aber. Nein, das ist geschehen. Sie waren dabei. Und nur wenn wir aufrichtig mit der Geschichte umgehen, haben wir eine Chance, versöhnt mit uns zu leben und versöhnt mit anderen, auch mit anderen Staaten. Das ist das Elementare.
Ich habe noch zwei Fragen dazu. Wären lieber gewesen, wenn er Sie angelogen hätte? Weil es hätte es für Sie leichter gemacht.
Das darf man jemanden, der versucht, der Wahrheit verpflichtet zu sein, eigentlich nicht fragen.
Aber Sie verstehen meinen Punkt, ne?
Ja, aber das ist eine sehr hypothetische und rhetorische Frage. Nein.
Ja.
Nein. Es ist mir schon sehr wichtig, die ganze Wahrheit zu wissen. Und ihr auch durch.
Aber Sie müssen dann auch damit leben, verstehen Sie?
Natürlich, ja, sicher. Das ist nicht einfach auszuhalten, aber darüber will ich mich auch gar nicht beklagen. Es hat mich auch sehr stark motiviert, vielleicht diese ganze unendliche Verlusterzählung, die mich erreicht hat, dann meinen Beruf zu ergreifen. Nämlich zu versuchen, in einer Funktion zu arbeiten, in einer Aufgabe, die dem Frieden verpflichtet.
Das wäre jetzt die letzte Frage gewesen, nämlich die Frage, inwieweit hat das Ihre Art und Weise, Diplomatie zu begreifen, zu machen, geprägt? Sie haben das mal so sinngemäß beschrieben, indem Sie sagten, naja, als Botschafter in Moskau hätte ich es mir auch angenehmer machen können. Ich hätte nicht ständig darauf hinweisen müssen, was ihr dann da auf der Krim macht, was ihr da in der Ostukraine macht. Das geht so nicht. Ich hätte mir einen schlankeren Fuß machen können, so habe ich Sie verstanden. Aber das war die Erfahrung und sozusagen die Lehre aus dieser Familiengeschichte, das darfst du nicht machen. Also geht man den unbequemeren Weg.
Ja, den unbequemeren Weg auch, im Herausfinden der Wahrheit gehen, auch im Gespräch mit anderen, in der Auseinandersetzung. Nur so können wir, und dieses Wort finde ich im Deutschen wunderbar, aufheben. Dieses Buch handelt davon, dass ich etwas aufhebe, was mir mein Leben lang im Weg gelegen hat, was mich immer hat stolpern lassen. Das hebe ich auf. Und ich kann es aufheben, indem ich es sichtbar mache, in einem Museum oder in einem Buch darüber spreche, davon spreche. Damit hebe ich es auf und kann schließlich im dritten Sinne möglicherweise den Bann aufheben, den es über uns hat, so wie ein Gericht ein Urteil aufheben kann, wie im Märchen die Macht des Bösen aufgenommen wird. Und davon handelt dieses Buch, von diesem Aufheben im dreifachen Sinne.
Grandios. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.